Susanne, ich habe irgendwie das Gefühl, so die letzten Wochen waren ein bisschen durcheinander. Irgendwie war alles hier in diesem Podcast nicht ganz so normal, nicht ganz so, ja, easygoing, flüssig, immer eine schöne neue Folge, sondern es war so ein bisschen geruckelt.
Es hat so ein bisschen geruckelt, ja. Ich würde sagen, das Totalchaos ist eingetreten.
Aus vielerlei Gründen.
Aus sehr vielen Gründen, ja. Also irgendwie, man rechnet ja nicht damit, also dass mal sowas ist, dass mal, weiß ich nicht, ein Interviewpartner sagt, ab, es kommt mal was dazwischen oder man hat halt mal einen Schnupfen. Das sind alles so Einzelfälle, die kann man irgendwie abpuffen. Aber wir hatten alles und wir hatten alles gleichzeitig.
Erst hast du flachgelegen, muss man sagen.
Ich habe nicht nur flach gelegen, so krank war ich einfach mein Leben noch nicht. Ich war quasi einen Monat lang ausgeschaltet mit 40 Grad Fieber, Husten, Lungenentzündung. Ich hatte eine echte Influenza und ich kann jetzt sagen, ich verstehe jetzt, dass so ein grippaler Infekt, ich weiß, alle Hörer werden mich dafür hassen, aber ein grippaler Infekt ist echt nichts gegen eine echte Influenza. Es lohnt sich dann doch irgendwie, sich zu impfen.
Dann war ich irgendwie zwischendrin noch viel unterwegs.
Ja, du warst auf der Republika und musstest mal gucken, was mit diesem Internet eigentlich so los ist dieser Tage.
Und du warst dann auch noch in Norddeutschland.
Genau, und dann war ich noch auf so etwas, das nennt sich Reportertausch. Und da werden Reporter einfach quer durch Deutschland geschickt, netterweise von ihren Chefredakteuren und können mal gucken, was da so los ist. Das habe ich dann auch noch eine Woche gemacht. Und jetzt ist heute.
Ja, war spannend da oben.
Es war spannend. Ich war noch nie im Norden und ich muss wirklich sagen, es ist eine ganz, ganz andere Ecke. Also das hätte ich nicht erwartet, dass es wirklich so ein völlig anderes Fleckchen ist, dass es wirklich so maritim geprägt ist und die Luft ist eben eine andere und die Fischbrötchen sind wirklich sehr lecker. Auch das kann ich jetzt sagen.
In Rendsburg warst du, ne?
Genau, im schönen Rendsburg. Das ist 1,5 Stunden von Flensburg entfernt und 1,5 Stunde von Kiel entfernt. Und genau, da ist jetzt nicht so viel los, 30.000 Einwohner, Käfflein, aber es ist halt ein guter Ausgangspunkt, um auch ein paar Sachen zu gucken.
Ja, und jetzt sind wir jedenfalls beide wieder da. Irgendwie kehrt es so langsam wieder Normalität ein. Wir setzen uns zusammen und planen irgendwie Themen und haben deshalb jetzt auch eine neue, frische Folge mitgebracht.
Praktisch faktisch. Der Wissenspodcast der Rheinischen Post.
Wenn ich morgens in den Spiegel gucke, dann kann es sein, dass ich finde, die Klamotten, die ich anhab, sind furchtbar. Oder Bad Hair Day, kennt jeder, die Frise will einfach nicht sitzen. Oder ich habe ein paar Kilos zu viel drauf, ich bin unzufrieden mit mir. Es gibt aber Menschen, die gucken in den Spiegel und haben das Gefühl, irgendwie ist ganz grundsätzlich was verkehrt. Denn ihr Spiegelbild zeigt ihnen einen Mann zum Beispiel, ihre Identität ist aber die einer Frau. Transsexualität nennt man das und darüber wollen wir heute reden. Und deswegen sitzen wir hier wie immer zusammen, der liebe Henning Bulka
Hallo.
und ich, Susanne Hamann. Und wir haben uns natürlich jemanden ans Telefon geholt, der uns all unsere vielen Fragen beantworten wird. Und sie heißt Lena Klatte, ist Transberaterin bei der AIDS-Hilfe in Düsseldorf. Und schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich habe jetzt so gesagt, Transsexualität. Ich weiß aber, dass das ein ziemlich großes Thema ist. Transsexualität, Transidentität, Transgender. Es gibt da unheimlich viele Begriffe. Und ich habe überlegt, wenn ich jetzt jemand bin, der so gar keine Ahnung hat von dem Thema, und jetzt kommt das aber auf, was kann ich denn eigentlich sagen, ohne ins Fettnäpfchen zu treten?
Ja, also das ist tatsächlich ganz schön kompliziert geworden. Und das liegt daran, dass es oft Selbstbezeichnungen sind und ja, die Sprache sich entwickelt und sozusagen immer mehr Begriffe hier sich sozusagen herausgebildet haben, während ältere Begriffe so ein bisschen aus der Mode geraten sind oder manchmal dann sogar auch als diskriminierend wahrgenommen werden. So ist es zum Beispiel mit dem Begriff transsexuell. Das ist was, was viele für sich ablehnen, weil sie das als eher medizinisch begreifen. In der Medizin war früher immer die Rede von Transsexualismus und die haben das sozusagen als sexualisierend dann auch empfunden, obwohl das jetzt gar nicht um Sexualität geht, sondern um das Geschlecht. Und deshalb benutzen viele Personen für sich den Begriff Transgender, sehen sich da eher wieder, wo es auch um das soziale Geschlecht geht, um die geschlechtliche Rolle, die ich im Leben einnehme. Und wenn es jetzt darum geht, wie kann ich Personen bezeichnen, handelt es sich jetzt hier um einen Mann oder um eine Frau? Und wenn es jetzt eine Person ist, die eine Transition, also sozusagen einen Veränderungsprozess durchgemacht hat, handelt, dann spricht man oft von Transfrau oder Transmann. Eine Transfrau ist dann eine Person, die bei der Geburt dem männlichen Geschlecht zugewiesen wurde und jetzt als Frau lebt und sich so selbst versteht. Und ein Transmann ist eine Person, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurde und jetzt als Mann lebt.
Das finde ich, ich grätsche da mal rein so an der Stelle. Ich habe ja selten in meinem Beruf irgendwie so einen direkten Bezug zu meinem Studium, aber ich habe Soziologie studiert und da weiß ich noch, dass dieses ganze Thema, der Unterschied zwischen Sex und Gender, ja, also Sex das biologische Geschlecht, Gender das soziale Geschlecht, das hat eine ziemlich große Rolle gespielt und spielt da ja jetzt bei dem, was Sie gerade beschreiben, auch eine ziemlich große Rolle. Also dass das eben ein Unterschied ist, dass eben der Körper was anderes sein kann, biologisch gesehen, als dann vielleicht das soziale Geschlecht, wie das aussieht. Und Sie haben gerade ein Wort verwendet, wo ich auch immer wieder höre, so dass das eine wichtige Rolle spielt, nämlich dieses Zugewiesen, ja. Also wer bekommt eigentlich von wem ein Geschlecht zugewiesen? Ne, wir gucken einen Menschen an, der biologisch vielleicht ein Mann ist, und weisen ihm dann das Geschlecht Mann zu, aber er selber würde sich vielleicht ein anderes Geschlecht zuweisen. Also um diesen Begriff Zuweisung dreht sich ja ganz, ganz viel bei diesem Thema, oder?
Ja, also das hat auch damit zu tun, dass lange so mit den Begriffen so ein biologischer Mann oder eine biologische Frau hantiert wurde und dass da viele Personen gesagt haben, ja, okay, irgendwie sind wir ja alle biologisch aufgebaut, also ich bin ja jetzt auch nicht künstlich, also da war man sich dann schon auch nicht mehr so ganz sicher, ob das jetzt so der ideale Begriff ist und dann kam man eigentlich auf die Idee, lass uns doch mal darüber sprechen, wie werden wir eigentlich zugewiesen. Tatsache ist ja, wenn ein Mensch geboren wird, ein Baby geboren wird, dann wird es anhand der äußeren Geschlechtsmerkmale dann sozusagen eingeteilt als Mädchen oder Junge. Und dann hat man gesagt, okay, ich glaube, das geht ganz gut, wenn wir darauf Bezug nehmen.
Wie viele Menschen betrifft das denn eigentlich? Also das, man hat ja so ein bisschen den Eindruck, also das kommt auch, finde ich, irgendwie interessanterweise auch gerade immer so von rechtspopulistischer Ecke in Deutschland, und immer so, ja, alle reden jetzt davon, als würde irgendwie unsere gesamte Gesellschaft aus Leuten bestehen, die sich ihres Geschlechts nicht mehr sicher sind, was natürlich total überzogen ist und total polemisch. Aber ordnen Sie das doch mal ein. Also wie viele Menschen sind denn, ich will nicht sagen betroffen, ist vielleicht auch noch immer schwierig, wenn man sagt, jemand ist betroffen davon, aber nein, wie viele Menschen fühlen sich denn anders zugeordnet, als sie es vielleicht denken?
Ja, also auch da kursieren natürlich ganz viel Zahlen und so ganz genau weiß es natürlich auch niemand, weil das jetzt nirgendwo statistisch erfasst wird. Was wir uns ansehen können, sind so Zahlen von Amtsgerichten, wie viel Vornamens- und Personenstandsänderungen aufgrund des transsexuellen Gesetzes so passieren. Da haben wir so Zahlen, dass es hier in Düsseldorf zum Beispiel vielleicht 100 Personen im Jahr machen. Wie viel Prozent das jetzt der Bevölkerung ist, da gibt es aus Amerika Zahlen, die vor einem Jahr relativ viel Aufsehen erregt haben, weil die als sehr belastbar gelten. Und da gab es die Zahl, dass 0,6% der Bevölkerung sich als Transgender selber bezeichnen. Unabhängig davon, ob sie sozusagen eine Transition gemacht haben, also ob sie offen damit leben oder nicht. Und das ist vielleicht eine Zahl, die realistisch ist. Also es ist schon eine kleine Minderheit, aber es ist auch eine signifikante Minderheit.
Sie haben jetzt gesagt, offen damit leben. Es ist ja sicherlich ein riesiges Thema, das sich dafür zu entscheiden, dazu zu stehen oder nicht. Gibt es denn so etwas wie, oder haben Sie einen Eindruck, in welchem Alter Menschen die so wirklich für sich entscheiden, das ist jetzt mein Lebensweg? Fängt es schon in der Kindheit an? Kommt es erst in der Jugend oder ist es bei den meisten sogar viel, viel später?
Also tatsächlich habe ich mit einem unglaublich weiten Spektrum an Transpersonen hier in der Beratung zu tun. Also es sind sozusagen innerhalb dieser Gruppe auch nochmal unheimlich divers. Es gibt teilweise Kinder, die schon mit 3 Jahren sagen, irgendwie hoppla, bei mir stimmt was nicht, ich habe hier irgendwie die falschen Genitalien, und das sehr genau wissen und sehr bestimmt sind, und auch dann gibt es dann oft, manchmal gibt es dann auch oft einen sehr klaren Verlauf. Und es gibt aber auch viele Menschen, bei denen so dieses Gefühl, im falschen Geschlecht zu sein, sehr, sehr viel subtiler ist, schwieriger für sie selber herauszufinden, dass das so ist und auch möglicherweise auch erst später herausgefunden wird im Leben. Das heißt, wir haben sozusagen vom Coming Out, wann Menschen sozusagen für sich selber klar haben und das auch nach außen mitteilen, wirklich auch ein ganz breites Spektrum von sehr, sehr jung bis ins hohe Alter, bis 75 Jahre vielleicht auch.
Ich habe mal eine Transfrau begleitet zu einer Schminksession tatsächlich. Sie hat mir eine ganz spannende Geschichte erzählt. Und zwar lebte sie noch in der Ehe, für die sie sich ursprünglich mal als Mann entschieden hatte. Und hat dann festgestellt eben, ja, das ist aber irgendwie alles hier, so möchte ich eigentlich nicht leben. Ich möchte eigentlich als Frau leben, obwohl ich jetzt jahrelang als Mann gelebt habe und auch ein Kind hatte. Hat dann tatsächlich das alles transparent gemacht, hat damals noch mit seiner Frau geredet und für die ist natürlich auch eine Welt zusammengebrochen. Erstmal hat sich dann aber entschieden, wen sie liebt, das ist eigentlich dieser Mensch. Und das ist erstmal völlig egal, was sie im Außen sieht. Und auch die Tochter hat dann entschieden, das ist ihr völlig egal. Und die sozusagen ehemals der Vater, jetzt, ich weiß nicht, ich tatsächlich weiß gar nicht mehr, wie die sich dann, ob die gesagt, zweite Mutter oder so, aber jedenfalls die neue Version, möchte ich jetzt mal sagen, war dann sowas auch wie eine beste Freundin. Die haben sich Schminktipps gegenseitig gegeben und so weiter. Über Jungs haben sie jetzt natürlich nicht geredet, aber ja. Und das fand ich eine unheimlich beeindruckende Geschichte, weil ich glaube, es kommt wahrscheinlich sehr selten vor, dass so viel Akzeptanz einem entgegenkommt, wenn man tatsächlich diesen Schritt wagt. Und ich frage mich, was Sie da so erleben und vielleicht auch Tipps geben können, wenn man denn sagt, ich möchte diesen Schritt gehen.
Ja, also wie gesagt, das ist sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich arbeite zum Beispiel auch in einem queeren Jugendzentrum, wo wir viele Trans-Jugendliche haben, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Lebensrealität. Also da geht es eben eher darum, in der Pubertät zu sein, andere Jugendliche kennenzulernen, erste Erfahrungen zu sammeln, wie das eben bei anderen Jugendlichen auch der Fall ist. Personen, die jetzt relativ spät in ihrem Leben so ein Coming-out haben, sind eben oft schon in Beziehung gewesen, haben vorher schon versucht, bestimmten Rollenbildern zu entsprechen und merken dann manchmal auch erst sehr spät im Leben, dass das funktioniert auf Dauer für mich nicht, da gehe ich dran kaputt, das haut so nicht hin. Und dann sozusagen lieber spät als nie, dann sagen, es muss jetzt zu einer Veränderung kommen. Und das ist natürlich für das Umfeld, für die Familie, dann manchmal nicht ganz einfach. Also es kommt sicherlich auch darauf an, wie sehr sich dann so eine Person dann auch nochmal verändert. Manchmal ist die Veränderung jetzt auch gar nicht so groß, weil es gibt ja jetzt nicht nur sozusagen das körperliche Geschlecht, sondern es gibt ja auch irgendwie der geschlechtliche Ausdruck, wie ein Mensch ist, wie er sich verhält. Und das sind ja Dinge, die sich jetzt nicht zwingend so verändern müssen, sondern das ist vielleicht oft irgendwie auch eine gesellschaftliche Wahrnehmung auch, dass Frauen und Männer so unterschiedlich behandelt werden. Und da muss man vielleicht auch mal hinterfragen, warum ist das eigentlich so, dass das so einen großen Unterschied macht für die Gesellschaft?
Was ich ganz spannend finde, Sie haben ja am Anfang, also ich wollte auch gerne nochmal zu dieser, bevor wir jetzt auf den genauen Prozess schauen, wie das dann ablaufen kann, also es gibt ja verschiedene Zwischenstufen davon, wie so eine Transition aussehen kann, aber wir waren ja vorhin ganz viel bei den Begrifflichkeiten und wie spricht man denn, ich sage jetzt über die Menschen, am besten spricht man natürlich mit ihnen, das ist völlig klar. Und was ich da spannend finde, Sie haben vorhin vor allem die beiden Begriffe Transmann und Transfrau gebraucht, obwohl das ja total binär ist. Ja, es geht wieder total darauf, dass wir irgendwie in der Gesellschaft zwei geprägte Geschlechter haben und irgendwie so den Rest gibt es nicht so richtig. Also zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja so. Es gab jetzt das Urteil, auch am Bundesverfassungsgericht bedeutet, dass man auch ein divers eintragen kann ins Personenstandsregister. Aber wie erklären Sie sich das, dass bei Menschen, die ja ich will jetzt nicht sagen, zwischen den Geschlechtern schweben, weil das weiß ich nicht, ob sie sich dann immer so fühlen. Gibt bestimmt auch Menschen, die sehr eindeutig sich selber zuordnen. Aber wie erklären Sie sich das, dass dann doch irgendwie dieser Wille danach da ist, ja, ich möchte irgendwie Frau oder ich möchte irgendwie Mann sein?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger und ganz guter Punkt, den Sie da ansprechen. Wir begreifen Geschlechtlichkeit schon ein Stück weit auch als Spektrum. Also natürlich ist es so, dass die allermeisten Menschen sich da schon sehr binär verorten, als Mann oder als Frau, und auch eine bestimmte Idealvorstellung haben, was ein Mann, ein richtiger Mann, ein maskuliner Mann sein soll oder eine richtige Frau, und dass zwei Pole auch da sind, die so eine gewisse Magnetwirkung auch haben mit ihren Idealbildern. Und dann gibt es aber eben auch Menschen, die sagen, das passt irgendwie für mich nicht. Ich habe irgendwie Aspekte da von beiden Polen in mir, und vielleicht bin ich irgendwie ja so ein freies Neutrino, was sozusagen zwischen diesen beiden Polen einfach hindurchfliegt und gar nicht von diesen beiden Polen oder Sternen so angezogen wird und nicht darum kreist. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild immer. Tatsächlich ist es auch so, wenn Menschen eine Transition machen, dass es einfach eben, dass wir oft dieses Bild im Kopf haben, das ist jetzt so ein Riesensprung von einem ganz maskulinen Mann zu einer ganz femininen Frau oder umgekehrt. Und in der Praxis ist es oft eigentlich gar nicht so ein großer Sprung. Das heißt, Menschen verändern sich auf dem geschlechtlichen Spektrum ein Stück weit, was oft gar nicht so groß ist. Also Sie brauchen halt für sich bestimmte Dinge, damit sie sich besser fühlen, dass sie gegengeschlechtliche Hormone bekommen, ist für viele ganz, ganz wichtig. Und dann gibt es eine Veränderung, aber vom Menschen her sozusagen ist ja von dem, was vorher da war, hinterher auch noch ganz vieles da. Und für viele ist es dann einfach eine Lösung, dass sie endlich wissen, wo sie hingehören. Also vorher waren sie oft immer hin und her gerissen, immer dazwischen, für die Umwelt auch oft uneindeutig. Und so mit dieser Identitätsfindung haben sie für sich selber auch Klarheit gefunden, sowohl vom gesellschaftlichen Setting her, wie sie auch wahrgenommen werden, als auch von ihrer eigenen Körperlichkeit und so ein bisschen nach Hause kommen. Darum geht es eigentlich.
Wo Sie das gerade schon ansprechen, was da dann konkret passieren kann bei jemandem, der sich auf diese, ich nenne es mal Reise begibt, ja, auf diese Transition. Sie haben Hormone gerade schon angesprochen, aber es gibt ja auch die, weiß nicht, die Sachen, die man halt irgendwie so klassisch so im Kopf hat, ja, weiß ich nicht, da bekommt halt dann eine Frau einen Penis und so, ja, also diese Sachen. Welche Stufen gibt es denn einer solchen Transition?
Ja, also was die operativen Maßnahmen angeht, das ist ein Thema, was auch total individuell ist. Also nicht jede Transperson strebt es auch an. Also tatsächlich gibt es Hinweise, dass die Zahl der Personen, die jetzt wirklich geschlechtsangleichende Operationen machen, die sich jetzt auf die Genitalien beziehen, eher die Minderheit ist. Also bei Transfrauen ist es schon so, dass es auch häufig angestrebt wird und dann auch gemacht wird, so eine Operation. Aber gerade bei Transmännern ist es auch eine Operation, die sehr aufwendig ist, mehrere Operationsschritte erfordert und dann Menschen auch eine Abwägung machen müssen. Also ist das ein Prozess, der sehr schwierig sein kann. Es gibt Komplikationen möglicherweise. Es ist auch vielleicht auch nur eine Annäherung an so ein Idealergebnis, was ich mir wünsche, was vielleicht gar nicht erreichbar ist, wo Menschen einfach gucken müssen, brauche ich das eigentlich, ne? Weil sozusagen die äußeren Geschlechtsmerkmale, die sind ja irgendwie, die stecken in der Hose, die ziehe ich ja jetzt irgendwie vielleicht im Sommer mal am Badesee aus, aber ansonsten ist es ja auch eher eine private Sache, und da muss man halt sich genau überlegen, ob das für das eigene Wohlbefinden zwingend nötig ist. Also viele Personen sagen, das ist für sie super wichtig, super zwingend. Es gibt auch da Follow-up-Studien, die sagen, dass sozusagen diese Lebenszufriedenheit nach so einer Operation dann extrem ansteigt. Aber es gibt eben auch viele Personen, die sagen, nö, das brauche ich eigentlich gar nicht.
Wie ist das denn? Also jetzt, da diese Themen ja auch einfach viel mehr diskutiert werden, viel mehr Präsenz haben. Wie ist das denn für Eltern? Also Sie haben gesagt, 3 Jahre alt, das ist natürlich schon wirklich sehr, sehr jung. Aber es macht natürlich auch Sinn, weil ich weiß, dass natürlich auch schon Kleinkinder eine Sexualität haben, Verhältnis zu ihrem Körper haben und dann eben natürlich eben auch entdecken, wenn sie das Gefühl haben, irgendwie hier stimmt was nicht. Jetzt sagen wir mal, wenn man eben Elternteil eines solchen Kindes ist, wie geht man denn damit richtig um? Also man wird ja vielleicht erstmal irritiert sein und dann was?
Ja, also im Grunde haben Sie 2 Möglichkeiten. Sie können versuchen, Geschlechternormen quasi mit Gewalt durchzusetzen, dass Sie halt, wenn entsprechende Wünsche kommen, zum Beispiel kurze Haare zu haben oder Jungsklamotten anzuziehen bei einem Mädchen jetzt oder so, können Sie natürlich einfach verbieten und setzen sozusagen Geschlechternormen mit Gewalt durch. Und da wissen wir aus Studien einfach definitiv, dass das schädlich ist, dass sich das negativ auf die Psyche auswirkt, vieles auch kaputt macht vom Verhältnis zu den Kindern her. Und die andere Variante, die es gibt, ist, dass sie einfach zunächst mal Freiräume erlauben und einfach mal schauen und abwarten, was sich entwickelt. Tatsächlich ist es auch so, dass das Spielen sozusagen und das Kennenlernen von Geschlechtern und Geschlechtenrolle ein Stück weit jetzt auch erstmal ein offener Prozess ist bei Kindern, wo das dann auch schon ist, dass so ist, dass Kinder sich da oft jetzt irgendwie gar nicht so viel dabei denken, wie Erwachsene manchmal vermuten, was dahinter stecken könnte. Also von daher ist in jedem Fall ein guter Weg, da mitzunehmen, wenn Kinder ganz, ganz deutlich, ganz explizit sagen, Mama, Papa, bei mir ist hier was ganz falsch, ich bin Junge, also da gibt es manchmal so die Aussagen, wann wächst mir denn endlich ein Penis oder andersrum gedacht, wann fällt mir denn endlich der Penis ab oder so, das sind dann schon Hinweise, dass es möglicherweise ein ernsteres Thema ist. Und auch da gilt, die Freiräume zu erlauben und dann abzuwarten, was sich entwickelt. Es ist ja so, dass bei Kindern irgendwie jetzt hormonell oder operativ sowieso gar nichts gemacht werden muss. Also man kann das sich auch dann angucken erstmal.
Dann muss man aber, glaube ich, also es kommt ja dann irgendwann die Pubertät. Bei Mädchen ist die an vielen Stellen jetzt nicht so extrem, Stimme und so weiter, aber natürlich auch werden jetzt Brüste und so weiter, Menstruation, alles Mögliche entwickelt sich. Und ich glaube, dass man dann da aber irgendwie sehr viel machen kann, oder? Oder man muss dann zumindest zu diesem Zeitpunkt irgendwie eine Entscheidung treffen, weil eben, ich sag mal, sozusagen der Körper sich dann nochmal weiter festlegt in dem Geschlecht, das er jetzt nun mal gerade hat.
Genau, also das ist dann tatsächlich bei Trans-Kindern und Jugendlichen dann so, dass sie merken, hier passiert was mit meinem Körper und das als massiv negativ erlebt wird und als was ganz Schreckliches, als eine große Tragödie, dass sich der Körper hier jetzt dann plötzlich in eine völlig falsche Richtung entwickelt. Und was dann manchmal gemacht wird, ist, dass in dieser Zeit dann als medizinische Maßnahme in Absprache und mit dem Einverständnis der Eltern, mit entsprechenden Fachleuten, mit Psychotherapeuten, dass man sich dann gemeinsam möglicherweise zu einer Entscheidung kommt und sagt, okay, wir sehen, dem Kind geht es immer schlechter und wir müssen jetzt eine Intervention machen und was wir machen ist, dass wir jetzt erstmal Hormonblocker geben, um nochmal Zeit zu gewinnen, um nochmal zu schauen, wie es dem Kind dann geht im Vergleich und zu schauen, ob eben eine Transition nicht möglicherweise doch der richtigere Weg ist.
Sie haben jetzt mehrfach schon die Hormonbehandlung angesprochen. Da habe ich 2 ganz konkrete Fragen zu. Einmal, zahlt das eigentlich die Kasse? Und zweitens, kann das nicht auch total gesundheitsschädigend sein? Also weil normalerweise spielt man ja damit eigentlich nicht so rum mit dem Hormonhaushalt.
Das übernimmt tatsächlich die Krankenkasse im Regelfall. Das ist eine Gesundheitsleistung. Also da gab es auch entsprechende Prozesse, wo eben diese Frage im Raum stand, sollte das eine Kassenleistung sein, eine Gesundheitsleistung, ja oder nein? Und es kam bei diesen Prozessen einfach raus, dass sozusagen eine Nichtgabe oder eine Nichtkostenübernahme eigentlich eine unterlassene Hilfeleistung wäre. Genauso wie wenn man jetzt bei einer Person zum Beispiel, die Diabetes hat oder so, Insulin verweigern würde. Und das geht natürlich nicht. Und dementsprechend sind die Kassen dann angemahnt worden, eben auch die Kosten dafür zu unternehmen. Ist es eine Gesundheitsgefahr? Also da ist es natürlich immer wichtig, das Gesamtbild im Kopf zu haben. Es ist eine Nichtgabe von Hormonen nicht möglicherweise die größere Gefahr. Also es geht ja wirklich auch, das muss man sich immer wieder deutlich machen, auch um Kinder, Jugendliche oder auch um Erwachsene, die massiven Leidensdruck haben und oft auch schon sehr suizidal sind. Das heißt also, oft ist dann eher so eine Frage, ja, nehme ich mir das Leben oder bekomme ich einen Ausweg angeboten, für mich ein lebbares Leben. Also das sind dann so ganz elementare Dinge. Und bei der Hormongabe geht es natürlich darum, welche Wirkung hat das und welche Nebenwirkungen sind möglicherweise denkbar. Das ist sicherlich unterschiedlich, das muss man dann mit dem Endokrinologen dann entsprechend abklären. Generell gibt es keine Hinweise darauf, dass jetzt die Lebenserwartung sich durch eine Hormongabe oder so verkürzt. Dennoch gibt es zumindest jetzt auf der Seite der Transfrauen, also wenn es um Östrogene geht, gibt es schon gewisse Nebenwirkungen, die damit verbunden sind. Es gibt ein höheres Thromboserisiko. Es gibt auch ein gewisses Risiko, an einer Depression zu erkranken. Da ist allerdings die Stelle, wir wissen noch nicht ganz genau, woran das liegt. Es gibt auch Hinweise, dass es irgendwie eher eine Frage der Umstellung ist, die sich sozusagen mit der Zeit dann auch wieder beruhigt. Also da gibt es schon auch Faktoren, die zu berücksichtigen sind, die eine Rolle spielen. Bei der anderen Richtung ist es so, dass meines Wissens keine negativen Nebenwirkungen eigentlich bekannt sind. Da schauen wir aber auch immer mit Interesse auf die medizinische Forschung. Und ja, wir haben da auch definitiv noch Forschungsbedarf, würden uns alle auch sicherlich mehr Forschung in dem Bereich wünschen.
Gibt es denn, wenn man jetzt sagt, man hört sich das an und man möchte gerne mal gucken, so was ist denn alles möglich? Gibt es denn Beispiele von Menschen, bei denen Sie sagen, da hat die Transition einfach wahnsinnig gut funktioniert und da kann man eben auch sehen, wie viel Hoffnung das Leuten geben kann?
Also das gibt natürlich schon auch immer wieder in verschiedenen Bereichen Transpersonen, wo die Community halt auch dann unheimlich stolz drauf ist. Entweder so in der aktivistischen Ecke, in der Politik, aber vielleicht auch, wenn Transfrauen im Modeling irgendwie erfolgreich sind, seien das jetzt Transmänner oder auch Transfrauen, wie jetzt bei Germany's Next Topmodel, da die Tatjana, die auch unheimlich gut angekommen ist bei den Zuschauern. Also das ist sicherlich auch was Menschen Mut machen kann und sagen, ja, das kann für mich vielleicht ein gangbarer Weg sein. So, ne? Also es gibt genug Menschen, die zweifeln, allen voran, die betroffenen Menschen oft selber machen sich natürlich auch oft Sorgen, ist das der richtige Weg für mich? Verliere ich meinen Job, verliere ich meine Familie? Und sich große Sorgen machen und umso schöner ist es dann eben auch, wenn es dann ja vielleicht auch mal Vorbilder gibt.
Lassen Sie uns mal noch kurz aufs Politische schauen. Das ganze Thema hat aktuell gerade deshalb auch Brisanz, weil es einen Entwurf gibt für eine Neuauflage des transsexuellen Gesetzes. Das haben Sie an einer Stelle schon mal angesprochen, ganz am Anfang, als es darum ging. Da kann man so ein bisschen dran ablesen, wie viele Betroffene gibt es denn möglicherweise, wie viele Menschen, die da damit leben. Und das transsexuelle Gesetz ist ja irgendwie aus den 80ern. Und da gibt es jetzt gerade sehr viel Streit darum, in dem Gesetz wird ja geregelt, wie quasi auf welchem Weg man seinen Personenstand ändern lassen kann. Und es gab deshalb sehr, sehr viel Kritik, weil es da sehr viel um das Thema Selbstbestimmung geht. Vielleicht können Sie ja mal kurz zusammenfassen, auch wie Ihre Haltung zu diesem Entwurf ist, denn eigentlich muss man ja sagen, sollte mit dieser Neuauflage des Gesetzes ja alles besser werden, aber jetzt ist das erstmal wieder auf Eis gelegt worden, weil sich alle nicht einig wurden darüber. Was ist denn das Problem daran?
Ja, also wie Sie schon sagten, gibt es das TSG, das transsexuellen Gesetz, was die Vornamens- und die Personenstandsänderung seit den 80er Jahren. Das war damals schon damals eigentlich auf der einen Seite progressiv, dass es überhaupt diese Möglichkeit gab. Es gibt immer noch viele, viele Länder auf der Welt, wo es überhaupt keine Regelung gibt. Und auf der anderen Seite war das aber von Anfang an problematisch, weil dieses Gesetz auch teilweise verfassungswidrige Inhalte hatte. Also es gab halt sowas wie einen Scheidungszwang dann. Damals gab es ja noch keine gleichgeschlechtliche Ehe. Und wenn es dann plötzlich eine lesbische oder eine schwule Konstellation hinterher gab, das war damals unvorstellbar. Also war die Voraussetzung, dass Personen sich vorher scheiden lassen müssen. Oder aber es gab halt einen Operationszwang, wo das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, das ist nicht menschenrechtskonform. Und da sind sozusagen durch Gerichtsurteile schon die schlimmsten Sachen aus diesem Gesetz rausgenommen worden, aber es ist halt immer noch sehr, sehr stark pathologisierend, weil Gutachten bei Psychotherapeuten erstellt werden müssen, weil das ein Amtsgerichtsverfahren ist, Geld kostet, wahnsinnig lange dauert und für die Personen oft eine unglaubliche Angst da ist, ein unglaublicher Druck da ist, dass vielleicht dieses Verfahren dann negativ ausgeht und dann der Weg für einen für sie passenden Vornamen und einen neuen Personenstand für immer verschlossen, für immer verhindert ist. Und jetzt ist Bewegung in die Sache gekommen, was grundsätzlich erstmal positiv ist. Und allerdings war dieser Entwurf für viele ein Schock, weil das eine Verschlimmbesserung war. Auf der einen Seite sollte sozusagen ein bisschen diese Begutachtung vereinfacht werden. Auf der anderen Seite standen aber auch wirklich haarsträubende Vorschläge in diesem Gesetz drin, die Trans-Community eigentlich so als Faustschlag, als Schlag ins Gesicht irgendwie erlebt hat. Also nicht geholfen hat auch, dass die Trans-Organisationen nur 48 Stunden Zeit bekommen haben, um überhaupt Stellung zu diesem Entwurf zu nehmen. Also das war schon, dieses Gefühl war dann plötzlich da, die interessieren sich eigentlich nicht für uns. Da ist großes Misstrauen und große Abwehr da, hier eine menschenrechtskonforme und für die Menschen, um die es geht, eine angemessene Lösung zu finden, sondern es war einfach das Gefühl da, es geht um was ganz anderes. Es war nämlich das Gefühl da, es geht darum, dass bei dem Gesetz für intergeschlechtliche Menschen, wo bei dem Personenstandsänderungsgesetz es vor kurzem eine Änderung gab, dass da ein paar Fehler passiert sind und dass das Bundesinnenministerium diese Fehler jetzt ausbügeln will und dazu plötzlich unter Zugzwang geraten ist, für das Transsexuellengesetz zu modernisieren oder zu verändern und sozusagen da so einen diabolischen Deal praktisch vorgeschlagen hat, dass sie sozusagen versuchen, für die Transpersonen ein bisschen was zu verbessern und auf der anderen Seite aber das Personenstandsgesetz für die intergeschlechtlichen Personen jetzt im Nachhinein nochmal zu verschärfen. Und haben halt viele versucht zu durchschauen und gesagt, okay, das geht auf keinen Fall auf diese Art und Weise. Der letzte Stand ist jetzt, glaube ich, auch, dass es jetzt erstmal zurückgezogen werden soll. Also das bleibt spannend. Also da ist jetzt viel in Bewegung gekommen, was grundsätzlich gut ist, aber
die Debatte, ich grätsche da mal rein, die Debatte geht ja vor allem darum, dass letztlich aus der Trans-Community ganz viel diese Forderung kommt, ey, wir wollen nicht irgendwie zu einem Arzt oder zum Psychologen gehen müssen, um uns bestätigen zu lassen, wie wir uns fühlen, wie wir uns selber zuordnen. Gebt das doch einfach frei und macht den Weg frei dafür, dass einfach jeder Mensch selber darüber bestimmen kann, ohne irgendwelche großen rechtlichen Hürden. Und je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, desto mehr kann ich das verstehen. Ich kann aber auch viele Menschen verstehen, die darauf blicken und sagen so, ja, aber wo kommen wir denn dahin, wenn jetzt einfach jeder sagen kann, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin divers und niemand prüft das nach. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch Überforderung für die Behörden. Und da gibt es ja viel Abwehr Wie blicken Sie da drauf? Wie erklären Sie jemanden, der sich nicht viel mit dem Thema beschäftigt, dass das so ein irrelevanter Punkt ist, der nicht irgendwie reguliert sein sollte, sondern den einfach wirklich jeder entscheiden können sollte?
Ja, ich vermute auch, dass das so die große Sorge ist. Also, dass wenn es da zu einem Selbstbestimmungsgesetz kommt, dass dann so die Sorge ist, oh Gott, dann löst sich unsere Gesellschaft aus. Ne? Also dann laufen die Leute reihenweise zum Standesamt und ändern ihr Geschlecht und oder tragen sich als divers ein und dann löst sich hier bei uns die gesellschaftliche Ordnung auf. Das ist so ein bisschen die Sorge. Aber ich glaube, dass diese Sorge unbegründet ist. Tatsächlich ist es so, dass eine Vornamens- und Personenstandsänderung ein Prozess ist, der wirklich keinen Spaß macht. Also selbst wenn man das jetzt unproblematisch umstellen könnte, ist damit ganz viel Laufarbeit verbunden. Sie müssen ihre Sozialversicherungsnummer ändern. Sie müssen irgendwie alte Schulen anschreiben, dass sie die Zeugnisse rückwirkend verändern. Sie haben unglaublich viel Lauferei, müssen peinliche Briefe schreiben, müssen sich bei jedem Brief irgendwie offenbaren. Also das ist alles keine schöne Sache. Das heißt, Menschen werden das eigentlich nicht leichtfertig machen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass schon die Gutachter, die das bisher machen, dass die für sich selber gesagt haben, unsere Arbeit, die wir hier tun, das ist eigentlich Quatsch. Wir können Menschen nicht in den Kopf schauen. Wir sollen hier Gutachten schreiben und sollen bestätigen, ob eine Person seit mindestens 3 Jahren das Gefühl hat, dem anderen Geschlecht anzuhören. Wie sollen wir das eigentlich machen? Ne? Und die haben sozusagen selber auch sich schon mal in einem offenen Brief gemeldet und gesagt, das ist eigentlich Quatsch, das geht so nicht. Und man kann auch vielleicht mal gut vergleichen, wie das dann mit den Nachnamenänderungen ist, wenn Menschen heiraten. Also da gibt es auch irgendwie keine Gewissheit und da gibt es auch keine Prüfung vorher von Psychologen. Sind Sie auch wirklich sicher, dass Sie diese Person jetzt heiraten wollen? Irgendwie können Sie uns auch garantieren, dass Sie schon seit mindestens 3 Jahren den Wunsch haben, diese Person zu heiraten? Können Sie uns garantieren, dass Sie lebenslang verheiratet bleiben? Das macht an der Stelle ja auch niemand. Also das wäre jetzt auch kein Drama, wenn jetzt eine Person den Vornamen und den Personenstand ändert und nach einem Jahr feststellt, oh, ich habe mich doch getäuscht, dann ändern sie es halt wieder zurück. Also das ist auch nicht das Ende der Welt, ne? Von daher kann man da eigentlich nur zu ein bisschen mehr Gelassenheit raten.
Ich muss auch tatsächlich sagen, also ich weiß, es gibt keine konkreten Zahlen und ich weiß, man schätzt, die Dunkelziffer liegt viel höher, als man das eben so weiß von Menschen, die eben sich in dieser Situation und mit dieser Entscheidung beschäftigen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wäre es wirklich so, dass es so viele Menschen dann den Impuls hätten, loszuziehen und ihr Geschlecht zu ändern, also im Sinne von eingetragenermaßen ihren Namen zu ändern und so weiter, dass die Gesellschaft daraufhin zusammenbrechen würde, dann würde ich sagen, ist es mehr als überfällig, dass diese Änderung kommt. Also weil dann ist ja in unserer ganzen Gesellschaft alles schief. Also dann insofern kann eigentlich daran überhaupt nichts falsch sein. Transgender, man könnte auf jeden Fall noch ganz lange darüber reden. Das ist ein ganz großes Thema, das merken wir. Und vielen Dank für all die vielen Antworten heute, Frau Klatte.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, zum Beispiel zu diesem Thema oder auch zu anderen Themen, natürlich gehen wir auch demnächst wieder zu unserer Sexualtherapeutin und nehmen auch da gerne wieder alle Fragen mit, natürlich gerne anonym, dann schreibt uns an praktischfaktisch@rheinische-post.de, praktischfaktisch in einem Wort, und dann ziehen Henning und ich los und finden Antworten.
So machen wir das. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.